Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Morgen jährt sich ein Ereignis, das sich tief in die deutsche Geschichte eingegraben hat. Der Mord an Walter Rathenau, dem schillernden, liberalen, jüdischen deutschen Außenminister. Einer, der sich als Unternehmer einst begeistert an der Rüstungswirtschaft beteiligt hat, aber schon 1916 schrieb, Zitat, dass ich von der Denkweise meines Volkes mich schmerzlich getrennt fühle, soweit sie den Krieg als ein erlösendes Ereignis wertet. Ich glaube nicht an unser Recht zur endgültigen Weltbestimmung, noch an irgendjemandes Recht dazu, weil weder wir noch andere es verdient haben. Als Politiker der Deutschen Demokratischen Partei und späterer Außenminister zu Beginn der Weimarer Republik setzte er sich mit den Siegermächten zusammen, um pragmatisch über die Reparationen zu verhandeln. Nicht wenige beschimpften ihn deshalb als Volksverräter. Das Attentat auf ihn war der Höhepunkt einer rechten Terrorserie. Die Historikerin Elke Kimmel mit einer Rekonstruktion des Tathergangs.
Der 24. Juni 1922 ist ein Samstag. Walter Rathenau ist seit knapp 5 Monaten deutscher Außenminister. Deutschland ist nach dem verlorenen Krieg noch international isoliert. Aber Rathenau hat in seiner kurzen Amtszeit bereits einen Coup gelandet. Am Rande einer internationalen Wirtschaftskonferenz in Genua hat er einen Vertrag mit Russland geschlossen, den Vertrag von Rapallo. Damit hat sich Deutschland auf die Bühne der Weltpolitik zurückgemeldet. Im Reichstag ist dies von den Vertretern der demokratischen Parteien anerkannt worden. Kritik kam vor allem von den Deutschnationalen. Ihnen und der völkischen Rechten ist Rathenau ein Dorn im Auge. Der Minister hat bereits zahlreiche Drohbriefe erhalten. Seine Freunde warnen ihn vor einem drohenden Anschlag. Widerwillig akzeptiert Rathenau den ihm angebotenen Polizeischutz. Der ehemalige Regierungschef Philipp Scheidemann ist vor wenigen Tagen einem Attentatsversuch knapp entkommen. Aber diese Tat hat kaum Aufsehen erregt. Immerhin scheinen Polizei und Justiz einen wichtigen Sieg über die Rechtsterroristen errungen zu haben, als ihnen die Aufdeckung der Organisation Konsul gelungen ist.
Erwin Kern und Hermann Fischer stammen beide aus gutbürgerlichen Verhältnissen und waren während des Ersten Weltkriegs Offiziere, danach Freikorpsmitglieder. Ins zivile Leben haben sie nicht zurückgefunden. Beide studieren eher halbherzig. Sie gehören der Technischen Nothilfe und dem Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund an. Sie bekämpfen die Republik und ihre Protagonisten. Außerdem sind sie Mitglieder der Organisation Konsul, die es offiziell nicht mehr gibt. Kern hatte ein knappes Jahr zuvor erfolglos versucht, Kriegsverbrecher aus dem Gefängnis zu befreien. Ein zweiter Befreiungsversuch, den er gemeinsam mit Fischer im Januar 1922 unternimmt, ist erfolgreich. Mitte Juni reisen die beiden jungen Männer nach Berlin, um Walter Rathenau zu töten. Am 16. Juni beziehen sie und Ernst von Salomon Zimmer in der Pension Scheer in Berlin-Mitte. Am 18. Juni stößt der Berliner Student Ernst Werner Techo zu der Gruppe. Von Salomon hat zwischenzeitlich ein Auto organisiert, das Techo aus Sachsen nach Berlin bringt. In Schwerin besorgen sie sich beim Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund eine Maschinenpistole.
Walter Rathenau wohnt in der Königsallee, einem Villenviertel im Berliner Grunewald. In der Nacht auf den 24. Juni hat er lange Gespräche mit dem Schwerindustriellen Hugo Stinnes geführt. Sein Arbeitstag beginnt an diesem Samstag deshalb später als gewöhnlich.
Am Freitagabend kehren Kern, Fischer und Techo aus Schwerin zurück. Sie übernachten in Berlin-Schmargendorf bei einem Mann, der ihnen seine Garage kostenlos überlässt und dessen Mitarbeiter noch in der Nacht beginnt, das Auto zu reparieren. Ernst Werner Techo setzt die Reparatur am frühen Samstagmorgen fort, da der Wagen noch nicht reibungslos läuft.
Samstag, 24. Juni. Außenminister Rathenau verlässt am späten Vormittag sein Wohnhaus in der Königsallee. Auf Polizeischutz hat er auch an diesem Tag verzichtet. Seine Mitarbeiter warten bereits im Amt auf ihn. Es ist etwa 10.45 Uhr, als der Minister auf dem Rücksitz des offenen Wagens Platz nimmt.
Gegen 10.30 Uhr macht sich Ernst Werner Techo mit dem Auto auf den Weg Richtung Hallensee. Am Roseneck steigen Kern und Fischer zu. Gemeinsam fahren sie in die Nähe der Rathenau-Villa, Kern steigt kurz aus, um sich zu vergewissern, dass der Außenminister noch nicht ins Amt gefahren ist. Die Männer warten nun in einer Seitenstraße der Königsallee auf den Minister. 10.45 Uhr.
Der Weg zum Auswärtigen Amt führt den Minister über die Königsallee und den Kurfürstendamm nach Berlin-Mitte. Im Fond des Cabrios raucht Walter Rathenau eine Zigarre. Ebenso wenig wie sein Chauffeur bemerkt er, dass aus einer Seitenstraße ein Auto in die Königsallee einbiegt und dem Ministerwagen folgt.
Am Steuer des Verfolgerwagens sitzt Ernst Werner Techow. In einer scharfen Rechtskurve beschleunigt er und setzt zu einem Überholmanöver an. Als die Wagen auf gleicher Höhe sind, feuert Erwin Kern mit der Maschinenpistole auf Rathenau. Hermann Fischer schleudert eine Handgranate in den Ministerwagen. Techow fährt nach der Tat mit hohem Tempo davon.
Walter Rathenau sinkt zur Seite und liegt auf dem Rücksitz. Eine Krankenschwester sieht dies, eilt herbei, löscht das durch die Handgranate verursachte Feuer im Bodenraum des Autos und überzeugt den Chauffeur, zum Wohnhaus des Ministers zurückzukehren. Als sie dort gegen 11 Uhr ankommen, ist Rathenau bereits tot. Die Obduktion wird ergeben, dass ihn 5 der 9 abgefeuerten Schüsse getroffen haben.
Die Attentäter fahren weiter in Richtung Innenstadt. Dann steigen Kern und Fischer aus dem Auto. Die Waffe haben sie zuvor ins Gebüsch geworfen. Techow fährt den Wagen zurück in die Schmargendorfer Garage. Die Mörder bummeln nach dem Attentat durch den Berliner Zoo. 2 Tage später unternehmen sie eine Ruderpartie auf dem Wannsee.
Die Öffentlichkeit in Berlin und anderen Städten ist entsetzt über das neuerliche Attentat. In vielen Städten demonstrieren hunderttausende Menschen gegen den rechten Terror und für die Republik. Die Empörung über den Mord reicht bis weit ins bürgerliche Lager. An den Trauerkundgebungen für den erschossenen Minister am 27. Juni nehmen allein in Berlin 1 Million Menschen teil. Am selben Tag erhält die Berliner Polizei die ersten Hinweise auf die Mörder. Ein Bekannter der jungen Männer hat mit der Tat geprahlt und die Täter benannt.
3 Tage nach dem Mord verlassen Kern und Fischer Berlin. Techow hat sich bereits nach Thüringen abgesetzt. Am 28. Juni wird der erste Fahndungsaufruf der Kriminalpolizei veröffentlicht. Die 3 Täter werden darin genau beschrieben. Fahndungsfotos veröffentlicht. Nur 1 Tag später kann Techow, der Fahrer des Tatfahrzeugs, festgenommen werden. Der Onkel, bei dem er sich verstecken wollte, liefert ihn aus. Am 8. Juli gibt es einen konkreten Hinweis auf den Aufenthaltsort der beiden noch flüchtigen Attentäter. Nach einer abenteuerlichen Flucht und Fahndung werden Kern und Fischer am 17. Juli von Polizeibeamten gestellt. Erwin Kern wird in einem Feuergefecht erschossen, Hermann Fischer tötet sich selbst. Ernst Werner Techow wird im Oktober 1922 zu 15 Jahren Haft verurteilt. 11 weitere Mitverschwörer werden ebenfalls zu teilweise langjährigen Haftstrafen verurteilt.